schön zusammen, diesen Jesus so groß zu machen und ihm die Ehre zu geben. Was für eine Wahrheit, er ist der Immanuel, er ist der, der mit uns ist, der für uns ist. Und er ist der, der heute lebendig hier ist. Wir schauen ja heute Abend auf Jesus, den Priester. Und für die, die vielleicht zum ersten Mal da sind, eine ganz kurze Einführung, was wir eigentlich machen an diesen drei Abenden. Wir haben ja diese drei Themenabende, wo wir hinschauen wollen auf Jesus. Und letzte Woche haben wir hingeschaut auf Jesus, den König. Diese Woche auf Jesus, den Priester. Und nächste Woche auf Jesus, den Prophet. Und das hat ganz bestimmten Grund, warum wir genau auf diese drei Dinge schauen, die Jesus verkörpert, nämlich weil es die drei Ämter des Messias sind. Messias, haben wir letzte Woche kurz gesagt, bedeutet der Gesalbte, also hebräisch Messias, auf Deutsch der Gesalbte, auf Griechisch Christus. Und das war der, der erwartet wurde von den Juden. Und sie haben gewartet auf diesen Gesalbten. Und in der Bibel wurden drei Personengruppen gesalbt, nämlich die Könige und die Priester und die Propheten. Und Jesus als Messias hat all diese drei Ämter ausgefüllt. Und deshalb schauen wir an diesen drei Abenden auch genau diese drei Ämter an. Heute habe ich eine kurze Gliederung einfach mitgebracht, dass ihr mitverfolgen könnt, worum es heute geht. Also Jesus, der Priester. Wir wollen anfangen mit Hinweisen über Jesus im Alten Testament, eher generell. Und dann auf, steht gleich auch hier, genau. Und dann auf zwei bestimmte Priester schauen, nämlich auf Melchisedek und Aaron. Und dann wollen wir schauen darauf, wie und was opferte Jesus, wie ist Jesus Priester geworden. Und wie tritt Jesus für uns ein? Genau, die erste Frage ist, welche Hinweise gab es im Alten Testament, dass es eines Tages einen großen Priester geben würde? Generell ist ja so, das Alte Testament, also der größte Teil der Bibel, ungefähr so viel hier, ist ja das Buch, das heilige Buch von den Juden. Und in diesem Buch deutet ganz, ganz viel schon auf Jesus hin. Die Leute wussten zur Zeit, als Jesus gekommen ist, es wird diesen Messias geben, der wird kommen und er wird sein Volk erlösen von den Sünden. Und ganz, ganz viel im Alten Testament deutet schon auf Jesus hin. Manchmal sagen Menschen, naja, eigentlich der Gott des Alten Testaments, das ist ein anderer Gott als der Gott des Neuen Testaments. So, das sind zwei verschiedene Götter, wenn man so will. Oder der hat sich auf jeden Fall total geändert. Ist Quatsch. Gott ist der gleiche Gott. Und das Alte Testament deutet total auf Jesus hin. Und das Alte Testament, wenn man das mal lesen würde, als hätte man noch nie irgendwie von Jesus gehört, würde man die letzte Seite lesen mit einer totalen Erwartung, wow, da muss jemand kommen, der verheißene Messias, der große König, der große Priester, der große Prophet, der dann wirklich die Lösung ist für die Probleme, die persönlichen Probleme und für die Probleme der Welt. Und so redet dieses Alte Testament immer wieder von Jesus. Und es tut das durch Prophetien oder auch durch Typen nennt man das, also nicht so Typen in dem Sinne, ey, was ist das für ein Typ da, sondern Abbilder. Zum Beispiel kennen wir vielleicht die Geschichte von Josef, der nach Ägypten verkauft wurde, ungerecht, und dort total erniedrigt wurde und dann aber auch vom Pharao total hochgemacht wurde und zweiter Mann im Staat wurde. Und das ist ein Bild schon auf Jesus hin. Diese Geschichte deutet darauf hin, der Messias wird so wie Josef erniedrigt werden und dann aber auch total erhöht werden. Wir kennen vielleicht die Geschichte von Simson, ja, diesem ein bisschen komischen, langhaarigen Richter, der auch viel Falsches, viel Sünde hatte in seinem Leben. Und aber in seinem Tod wird berichtet, hat er mit übernatürlicher Kraft einen ganzen Tempel niedergerissen, die Mittelsäule von so einem Tempel niedergerissen und dadurch die Feinde besiegt, die mit ihm in diesem Tempel waren, und dadurch sein Volk befreit. Und auch das ist ein Bild wieder für Jesus, der sein Volk befreien würde, dadurch, dass er selber in den Tod gegangen ist. Und so ist das Alte Testament voll von Hinweisen auf Jesus. Ja? Also das Alte Testament ist eigentlich das verborgene Neue Testament, könnte man sagen. Im Alten Testament wird verborgen auf Jesus hingewiesen, und das Neue Testament, als Jesus dann kam, ist eigentlich die Auslegung von dem Alten Testament. Es ist wie so zwei Puzzlestücke, die total ineinander passen. Ja? Genau. Und so wollen wir heute Abend darauf schauen, auch damit anfangen, wie war das im Alten Testament? Wie war das da mit dem Priester? Und wir können wieder ganz am Anfang anfangen, wie letzte Woche bei Adam und Eva. Ist ja interessant. Adam und Eva waren in diese perfekte Welt, in das Paradies gesetzt worden und haben sich dann aufgelehnt gegen Gott und rebelliert, gesündigt. Und es, allein schon das ist interessant, wie Gott dort reagiert. Er hätte ja auch einfach sagen können, naja, ist nicht so schlimm, jetzt leben wir damit. Und gut, die haben halt rebelliert, ist nicht so schlimm, da mache ich jetzt nichts gegen. Aber so hat Gott nicht gehandelt, weil er genauso nicht ist. Sondern Gott, das zeigt das, ist ein total gerechter Gott, der Sünde und Rebellion und Schlechtes bestraft und dagegen aufsteht. Und das zeigt schon, Gott kann nicht Dinge einfach unter den Teppich kehren. Das macht Gott nicht. Wir kommen da später noch zu, weil er sonst einfach nicht gerecht wäre. Und so wird schon direkt am Anfang klar, es muss für die menschliche Rebellion bezahlt werden. Es muss irgendwie Gerechtigkeit erfüllt werden. Es muss irgendwie auch eine Strafe geben dafür. Ganz interessant, was Gott dann macht im dritten Kapitel vom ersten Buch Mose, also wirklich noch ganz am Anfang, direkt nachdem Adam und Eva rebelliert haben, in Sünde gefallen sind, da heißt es, und Gott der Herr, 1. Mose 3, Vers 21, und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Die waren ja nackt und vorher war das nicht schlimm, aber als sie gesündigt haben, haben sie gemerkt, so kam dann auch Scham. Und da heißt es, Gott der Herr machte für sie Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Die Frage ist, woher kam dieses Fell? Und ich glaube, es ist ein versteckter Hinweis darauf, hier wurde das erste Mal geschlachtet, zwei Tiere getötet, damit die Scham von den Menschen bedeckt sein könnte. Ich glaube, es ist ein verdeckter Hinweis darauf, hier floss das erste Mal Blut, der Mensch hätte sterben müssen. Gott hat gesagt, wenn ihr sündigt, dann werdet ihr sterben. Er hätte die Strafe verdient, aber Gott, das erste Blut, was floss, war Blut von Tieren. Und ich glaube, schon da, ganz am Anfang der Bibel, steckt was drin, was letztendlich hindeutet auf Jesus. Das heißt, Gott machte Felle. Später in Hebräer 9, Vers 22 sagt Gott, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und dann geht es weiter, nur ein Kapitel später, ist die Geschichte von Kain und Abel. Und beide opfern Gott was. Ja? Kain opfert von den Dingen des Feldes, der war Bauer, und Abel opfert von seinem Vieh, der war Schafhirt. Interessanterweise nahm Gott das Opfer, wo Blut floss, an und sagte, das ist ein gutes Opfer. Und das Opfer von Kain nahm er nicht an. Also ich glaube nicht, dass nur darum ging, wie war das Opfer, sondern welche Herzenshaltung stand dahinter. Aber interessanterweise, das Opfer, wo Blut floss, das war, heißt es in der Schrift, war wohlgefällig vor Gott. Also es war immer klar, für unsere Sünde muss jemand eintreten, muss geopfert werden, muss Blut vergossen werden. Ganz am Anfang sehen wir das in der Schrift. Und dann gab es in der Schrift zwei große Priester, die genau das getan haben, nämlich geopfert haben. Und die wollen wir uns jetzt ein bisschen näher anschauen, weil die total auf Jesus hinweisen. Der erste hat einen ziemlich komischen Namen, Melchisedek. Ja, das heißt König der Gerechtigkeit übersetzt. Und von dem gibt es so eine ganz kleine Passage im Alten Testament, die habe ich hier auch dran, in 1. Mose 14, die Verse 17 bis 23. Ich lese das mal vor. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Schabe, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Genau, der Rest ist nicht so wichtig für uns jetzt. Dieser Melchisedek wird dann später in Hebräer, also im Neuen Testament ausgelegt, war ein totaler Hinweis auf Jesus. Es ist interessant auch, das Wort Priester wird in der Bibel das allererste Mal hier erwähnt, in Vers 18. Das ist das allererste Mal, dass das Wort Priester in der Bibel vorkommt. Und es ist so ein Grundsatz oder ein Hinweis in der Bibelauslegung, wenn ein Wort das erste Mal vorkommt, ist nicht immer so, aber manchmal steckt da schon ganz viel Bedeutung drin und dann wird dieses Wort erklärt und das ist ganz wichtig, wenn ein Wort das erste Mal vorkommt. Dieser Melchisedek, der taucht sozusagen hier aus dem Nichts auf, eigentlich geht die Geschichte über Abraham, und taucht dann auch danach wieder ab. Ja, wir wissen nicht viel über diesen König, und genau das wird dann im Neuen Testament auf Jesus hingedeutet. Das heißt, Jesus kam auch nicht aus einer Priesterdynastie, der kam nicht aus dem Stamm Levi, der dann später eigentlich für die Priester stellte, aber so wie Melchisedek einfach plötzlich aufpoppte und da war und Priester war, so setzte Gott der Vater Jesus plötzlich ein als Priester. Was dann auch total interessant ist, schon hier in diesem Vers, Abraham, also der Stammvater von Israel, der gab hier dem Priester Melchisedek den Zehnten und empfing Segen von ihm. Und im Hebräerbrief wird dann so argumentiert, naja, der Zehnte geht ja von dem Geringeren zu dem Größeren. Ja, das heißt, wenn man jemand höher achtet, dann gibt man ihm den Zehnten. Und wenn man jemand höher achtet, dann nimmt man von ihm Segen. Und das passiert hier genau. Das heißt, Abraham ordnete sich sozusagen Melchisedek unter und gab ihm den Zehnten, gab ihm von der Beute und empfing den Segen von Melchisedek. Und im Hebräerbrief steht dann, naja, Levi, also der Stamm Levi, wo dann auch die ganze Priesterschaft raus war, war ja in Abraham, war ja sozusagen sein Same war in ihm und der zahlte dort an Melchisedek den Zehnten. Das bedeutet, und das ist ganz, ganz wichtig, der Priester, der letztendliche große Priester, würde nämlich eben nicht aus dem Stamm Levi kommen, wo all die normalen Priester und Hohepriester herkamen, sondern er würde von Gott eingesetzt werden und dieser würde ihm dienen. Interessant ist hier noch bei Melchisedek, der war König und Priester in einer Person. Findet man nie wieder im Alten Testament. Eigentlich hieß es immer, der König macht die Königssachen und der Priester macht die Priestersachen. Es gibt im Alten Testament noch Begebenheiten, wo zum Beispiel ein König Saul mal Opfern geopfert hat. Und das war ganz, ganz böse in den Augen Gottes, weil er dazu einfach nicht eingesetzt war. Er war als König eingesetzt, aber nicht als Priester. Und in Melchisedek sehen wir dieses Vorbild auf Jesus, der nämlich beides dann sein würde. In ihm haben wir einen König und einen Priester. Und im Alten Testament wird dann klar, der verheißene Messias, der große Priester, der kommen würde, der ist eben nicht aus dem normalen Priesterstamm, sondern in Psalm 110, Vers 4 steht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Das heißt, dieser große Priester, der kommen würde, würde auch so wie Melchisedek einfach aufpoppen, eben nicht aus dem Priestergeschlecht sein und von Gott eingesetzt sein. Wie deutete Levi auf Jesus hin? Levi war einer der Stämme von Israel, einer der 12 Stämme. Und aus diesem Stamm konnten nur Leute Priester werden. Und aus diesem Stamm konnte auch nur einer der Hohepriester werden, nämlich Aaron und dann seine Nachkommen. Und es ist total interessant, im Alten Testament wird das kapitelweise und bücherweise beschrieben, wie diese Priester sein sollen, wie heilig sie sein sollen und was sie tun und lassen sollen. Und ganz, ganz viel, wenn man von dem, was wir lesen im Alten Testament über diese Priester, deutet symbolisch auf Jesus hin. Und es gab diesen Hohepriester, das heißt sozusagen den Chef der Priester, und im Neuen Testament wird Jesus der Hohepriester genannt. Und dieser Hohepriester musste total heilig werden. Das ist der nächste Text hier in 3. Mose. Also das ist ein Text über den Hohepriester. Da heißt, sie sollen ihrem Gott heilig sein und den Namen ihres Gottes nicht entweihen, denn sie opfern die Feueropfer des Herrn, das Brot ihres Gottes, und sie sollen heilig sein. Sie sollen keine Hure oder Entehrte zur Frau nehmen, noch eine von ihrem Mann Verstoßene, denn der Priester ist seinem Gott heilig. Du sollst ihn für heilig achten, denn er bringt das Brot deines Gottes dar. Er soll dir heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, der euch heiligt. Das heißt, es waren ganz, ganz hohe Anforderungen an diese Hohepriester. Und so hat Jesus, als er durch dieses Leben ging, sich sein ganzes Leben lang total rein und heilig gehalten. Er hat nie gesündigt. Er war der einzige Mensch, der jemals über diese Welt gegangen ist, der das wirklich eingehalten hat, der wirklich absolut heilig war, so wie Jahwe heilig ist. Und deshalb ist er der einzig wahre, wirkliche Hohepriester, der für uns vor Gott eintreten kann. Gleichzeitig war aber klar, der Hohepriester musste immer aus den Menschen genommen werden. Das heißt, der Hohepriester musste ein Mensch sein. Und so macht es total Sinn, dass Jesus Mensch werden musste, um einer von uns zu sein, damit Gott ihn erwählen könnte, Hohepriester für uns zu sein. Die Menschen waren schuldig geworden, deshalb musste ein Mensch das Opfer bringen zu Gott. Also wenn dein Sohn was kaputt macht bei mir, dann gehe ich auch nicht zu irgendeinem anderen Vater und fordere von dem Wiedergutmachung, sondern ich fordere von deiner Familie dann Wiedergutmachung. So. Und fordert Gott auch von uns Menschen Wiedergutmachung. Und deshalb musste dieser hohe Priester ein Mensch sein, der opfern würde für das Volk. Und so wurde Jesus einer von uns. Er wurde Mensch, damit er für uns Hohepriester sein konnte, der opfert für uns. Ja, und das war die Hauptaufgabe des Hohenpriesters, zu opfern, Opfer zu bringen für sich selbst und für die Sünden des Volkes. Und das zeigt ganz deutlich, wir Menschen können nicht für uns selbst opfern. Wir können nicht für unsere eigenen Sünden bezahlen. Das hat Israel, wusste das jeden Tag, wenn dort die Opfer gebracht wurden. Wir können nicht selber diese Opfer bringen, sondern jemand muss sie für uns opfern. Und so hat Jesus für uns geopfert. Eigentlich der Mensch, der nie ein Opfer nötig hatte, weil er perfekt vor Gott gelebt hat, weil er sich niemals vergangen hat, der niemals ein Opfer hätte darbringen müssen, dieser Mensch hat für die gesamte Menschheit dann das Opfer dargebracht. Und dann gibt es aber auch ganz klare Unterschiede zwischen dem Hohenpriester und Jesus. Dieser Hohepriester und die Priester generell mussten immer und immer wieder opfern. Mussten tägliche Opfer bringen, sie mussten jährliche Opfer bringen, immer und immer und immer wieder. Und jeder Jude damals, der das mitbekommen hat, über all die Jahre, muss sich doch gedacht haben, hey, wie kann es sein, dass wenn diese Opfer wirklich Sünden vergeben sollen, warum wird dann immer und immer und immer wieder geopfert? Und das Neue Testament macht dann klar, diese Opfer haben niemals wirklich Sünden weggenommen, sondern die eigentliche Bedeutung dieses Opfers war es, auf das große Opfer, was Jesus gebracht hat, hinzuweisen. Denn Jesus hat dann nur einmal geopfert. Und es heißt ganz klar, ein für alle Mal hat er bezahlt. Jetzt sind keine weiteren Opfer mehr nötig für uns. Interessant hier zu sagen ist auch noch, die Priester und der hohe Priester, die haben in diesem Heiligtum gedient und in diesem Heiligtum gab es das Allerheiligste. Das war der Ort, wo Gott gewohnt hat, wo seine Gegenwart war. Und dieses Allerheiligste war von dem Rest getrennt durch einen Vorhang. Und in diesen Vorhang durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester reingehen mit Blut, mit Blut vom Opfer, um für die Sünden des Volkes zu opfern. Nur einmal im Jahr, nur der Hohepriester. Und auch da müssen sich die Leute gedacht haben, dieser Hohepriester, der geht da rein, opfert an dem großen Versöhnungstag für uns, aber er kommt wieder raus und nächstes Jahr muss er wieder reingehen. Und der Vorhang ist immer noch da. Die Menschen mussten das gespürt haben, der hohe Priester geht zwar rein zu Gott und opfert, aber wir sind immer noch getrennt von Gott, weil der Vorhang ist immer noch zwischen uns und ihm. Und dann passierte, als Jesus sich selber darbrachte am Kreuz, das ganz Große, heißt es, Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er, da wo er selber sein Opfer darbrachte. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich. Dieser Vorhang, der Menschen von Gott getrennt hat und durch all die Tieropfer auch nie beseitigt werden wurde, dieser Vorhang zerriss von oben nach unten, also nicht Menschen haben das gemacht, sondern Gott hat das gemacht. Und es zeigte, es gibt keine Trennung mehr zwischen Menschen und Gott. Jesus hat den Preis bezahlt, es ist ein Opfer dargebracht worden, was alle Trennungen überwindet. Und es ist auch interessant von der Geschichte, nur 40 Jahre danach wurde dieser Tempel dann komplett zerstört und all dieser Dienst von den Priestern war überhaupt nicht mehr möglich. Ich glaube, dass Gott da auch ganz klar in der Geschichte das Statement gesetzt hat, hey, der hohe Priester war da, die Opfer sind gebracht worden, wir brauchen keine weiteren Opfer mehr.